Vis-à-vis. Guten Tag, Matthias Katsch.
Guten Tag.
Herr Katsch, Sie haben großen Anteil daran, dass der Missbrauchsskandal im Januar 2010 öffentlich geworden ist. Ganz kurz zur Erinnerung, wie kam es dazu, dass Sie und andere nach 30 Jahren Ihr Schweigen brechen konnten? Wer hat Sie damals dabei unterstützt?
Wir hatten in den Monaten vor dem Januar 2010, wir Klassenkameraden, Schulkameraden von mir angefangen, als Männer in der Mitte des Lebens über die Vergangenheit uns auszutauschen. Und ich hatte einen Kontakt aufgebaut zum damaligen Schulleiter des Canisius-Kollegs im Jahr 2010. Das war der Pater Klaus Mertes. Und dann haben wir uns Mitte Januar zum Gespräch verabredet. Ich bin mit zwei Kameraden in sein Büro gegangen, ins Canisius-Kolleg. Für mich war das eine gewisse Hürde, weil ich das jahrzehntelang gemieden hatte. Und wir haben ihm erzählt, was uns widerfahren war und dass wir berechtigten Grund zur Annahme hatten, dass es Dutzende Betroffene, weitere Betroffene in den Jahrgängen in den 70ern und frühen 80er Jahren geben muss. Und so fing das an. Unser Ziel war eigentlich, wir wollten die Chance bekommen, die Kameraden aus diesen Jahrgängen direkt anzuschreiben und waren eigentlich scharf auf seinen Alumni-Verteiler. Er hat dann aber sehr klar gemacht, er muss sich das überlegen, aber wenn, dann würde er einen solchen Brief schreiben. Das hat er dann auch wenige Tage getan. Und der kam in die Öffentlichkeit, so ging das los.
Die Dinge nahmen damals ihren Lauf mit einer unglaublichen Dynamik. Nochmal die Frage, warum hat es so lange gedauert, bis Sie reden konnten? Also Sie haben das 30 Jahre mit sich rumgetragen, andere auch. Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich breche jetzt mein Schweigen?
Also zum Verständnis, warum das so lange dauert oder dauern kann, wenn man als Kind oder als Jugendlicher so eine traumatisierende Erfahrung macht und dann nicht in der Situation unmittelbar Hilfe erhält, einem nicht zugehört wird oder die Dinge verschwiegen oder unter den Teppich gekehrt werden, so wie das am Canisius-Kolleg damals geschehen ist, dann muss man ja irgendwie damit weiterleben. Und die menschliche Seele hat diese Fähigkeit, Unangenehmes, Gefährliches, Belastendes in den Hintergrund zu drängen und einfach weiterzuleben. Und deswegen sagte ich, in unseren mittleren Jahren, wenn man dann seine Lebensaufgaben ein Stück weit auch bewältigt hat und im Leben steht, dann hat man die Kraft, um zurückzuschauen und sich das nochmal anzusehen.
Trotzdem, es sind ja folgende, also sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt, ausgerechnet durch Menschen, denen Sie ja zutiefst vertraut haben, also Patres, Lehrer an Ihrer Schule. Welche Langzeitfolgen gibt es dabei für Betroffene, für Sie persönlich? Welche hat es da gegeben in Ihrem Leben?
Man kann nicht sozusagen aus einer Geschichte auf alle schließen, aber es gibt in der Zwischenzeit ganz gute Untersuchungen über die Langzeitfolgen, in denen ich mich auch wiederfinde, die klar zeigen, dass Kinder, Jugendliche, die solche Erfahrungen gemacht haben, dazu neigen, bestimmte Krankheiten zu entwickeln, psychischer Art, Depressionen etwa, Suchterkrankungen sind gar nicht selten, Beziehungsstörungen und Schwierigkeiten in den Beziehungen haben, Stichwort Vertrauen, ne? Wenn Vertrauen in der Weise erschüttert wurde, fällt es eben später schwer, in Beziehungen vertrauensvoll einzutreten. Und das geht aber bis hin zu körperlichen Symptomen, berufliche Schwierigkeiten. Die Arbeitsfähigkeit kann eingeschränkt sein. Man fällt aus, man funktioniert nicht und man kann sich selber oftmals gar nicht erklären. Und entsprechend ist es auch schwer, sich dann Hilfe zu suchen. Und ganz dramatisch natürlich sind die Fälle von denjenigen, die freiwillig aus dem Leben scheiden. Und insgesamt sagt die Wissenschaft, die Lebenserwartung von Menschen mit traumatischen Erfahrungen, denen nicht geholfen wird, ist erheblich eingeschränkt.
Sie hören Inforadio, heute im Vis-à-vis Matthias Katsch, Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Herr Katsch, Sie sagen ja, die katholische Kirche wehrt sich bis heute mit Händen und Füßen dagegen, die Betroffenen angemessen zu entschädigen. Das ist ein großes Thema für Sie alle immer noch. Wo fängt Ihrer Ansicht nach Angemessenheit an? Kann man das mit einer Summe beziffern, wie sich dieses Leid tatsächlich am Ende entschädigen lässt? Rückgängig machen kann man es ja nicht.
Das ist ganz klar. Man kann das, was in einer Biografie angerichtet wurde, nicht wiedergutmachen. Es ist ja bereits geschehen. Man kann also nur versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Wir sprechen so von ausgleichender Gerechtigkeit.
Bislang 20.000 Euro in etwa pro Kopf.
Das ist schon eine Zahl, die in ganz vielen Fällen gar nicht greift. Also ich tendiere eher dazu, dass die Zahlen noch niedriger sind. Sehr viele Betroffene erhalten einstellige Tausender-Euro-Beträge, 3.000, 5.000, 8.000. Und dann gibt es natürlich die Ausreißer nach oben, die das den Durchschnitt dann nach oben ziehen. Mehr als die Frage, was ist denn angemessen, ist ja die Frage, wer legt das fest? Und es hat eine Entwicklung gegeben seit 2010. 2010 war die Justiz in Deutschland eher dazu geneigt, bei sexuellem Missbrauch, auch von Erwachsenen, sexualisierter Gewalt, sagen wir heute, zurückhaltend zu sein mit Schmerzensgeldern. Das hat sich deutlich entwickelt. Die Kirche hat, wie gesagt, angefangen mit freiwilligen Anerkennungszahlungen von wenigen tausend Euro, hat sich dann nach 2019 bereit erklärt, in dem Bereich bis zu 50.000 Euro im Einzelfall zu gehen, auch darüber hinaus. Und dann haben wir das Jahr 2023 und zum ersten Mal entscheidet ein Landgericht in Köln in einem Fall und kommt zu der Erkenntnis, 300.000 wäre ein angemessenes Schmerzensgeld, was nicht nur die Taten berücksichtigt, sondern eben auch die ganzen Folgewirkungen in der Biografie der Opfer. Man muss sich klar machen, die Institution, die Kirche, die Orden haben eine Mitverantwortung dafür, dass es so lange gedauert hat. Ich erinnere an das Berliner Canisius-Kolleg, da haben Schüler damals versucht, mit den Vorgesetzten der Täter zu sprechen. Sie haben Briefe geschrieben, sie haben, sind zu Treffen gegangen mit den Vorgesetzten. Das hat nicht dazu geführt, dass irgendwie interveniert wurde, dass geholfen wurde. Die wurden einfach versetzt. Und dann beginnt eben dieses Verkapseln der Störung in den einzelnen Biografien. Und da nimmt es dann wie so ein schleichendes Gift seinen Lauf. Und deswegen ist es richtig, auf den gesamten Zeitabschnitt auch zu schauen und die Folgen in den Biografien der Menschen anzuschauen. Dann kommt man eben zu Beträgen, die wesentlich höher liegen wie das Landgericht. Nur die Kirche hat eben uns jetzt 15 Jahre lang versucht, weiszumachen, dass es am besten für die Opfer wäre, sich auf diese Verfahren, die die Kirche anbietet, man kann da einen Antrag stellen, dann weiß man nicht genau, warum, weshalb, wieso, kriegt man irgendwann ein halbes oder ein Jahr später eine Entscheidung. Und wenn man nicht zufrieden ist, kann man noch einen Antrag stellen. Und wenn man sagt, mir ist das alles nicht nur zu wenig, sondern es ist auch zu intransparent. Ich verstehe gar nicht, warum der eine 10.000, der andere 50.000, der andere nur 5.000 bekommt. Wer macht das? Dann sagt man, dann geh doch zu Gericht.
Genau, Stichwort Verjährungsfristen.
Ja,
ja. Das ist für die Betroffenen natürlich zivilrechtlich sehr, sehr schwierig, also vor einem Gericht die Ansprüche durchzusetzen, weil die Taten liegen zum Teil mehr als 30 Jahre zurück. Ist das eine Zwickmühle, in der Sie da stecken als Betroffene, wenn die katholische Kirche sagt, wir setzen letztendlich am Ende auf die Fristen, die abgelaufen sind?
Sie nutzt das Instrument der Verjährung. Das heißt, sie sagt nicht, es ist nicht geschehen, es gibt keinen Anspruch, sondern sie sagt, es ist zu lange her. Und das ist unverfroren. Das ist schamlos im Verhalten, weil, wie gesagt, seit 15 Jahren reden wir darüber. Die Betroffenen haben sich auch darauf verlassen, dass sie nicht mit irgendeiner Klitsche zu tun haben, sondern mit einer Institution dieser Gesellschaft, die eine Verantwortung hat, auch gesellschaftlich für das, was sie tut. Und dass die sich jetzt versucht, hier so klein zu machen und Verjährung ruft, wo sie auf der anderen Seite sagt, wenn euch unser Verfahren nicht gefällt, dann klagt doch. Und klagt man dann, dann ziehen sie die Verjährungskarte. Das ist wirklich schamlos und unsäglich und macht die Betroffenen noch wütender.
Zum Abschluss noch zu Ihnen persönlich. Vor 15 Jahren haben wir von Kontraste, vom RBB, mit Ihnen damals ein Interview gemacht, als dieser ganze Skandal seinen Ausgang nahm. Damals noch verdeckt an Matthias Katsch als Schattenriss an der Wand. Heute sind Sie das Gesicht des eckigen Tisches, also das Gesicht der Betroffenen. Wie fühlt sich das für Sie an, jetzt eine öffentliche Person zu sein?
Also eine öffentliche Person als solche verstehe ich mich nicht. Ich bin selber immer überrascht, wenn Leute mich ansprechen oder mich erkennen. Ich glaube, in diesem Wandel zeigt sich eine ganz wichtige positive Entwicklung, die dieser Skandal gehabt hat. Opfer von sexualisierter Gewalt, von Kindesmissbrauch sind nicht mehr unsichtbar. Das Thema ist immer noch unangenehm, aber nicht mehr so tabuisiert, wie es mal war. Und ganz viele Betroffene, nicht nur ich, zeigen Gesicht, agieren in eigener Sache, organisieren sich, schließen sich zusammen, erheben ihre Forderungen. Und das ist doch eine, bei allem Traurigen, was damit auch verbunden ist, eine sehr positive Entwicklung. Und darauf bin ich dann auch manchmal stolz.
Matthias Katsch, Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Herr Katsch, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Offenheit.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.